Hallo und herzlich willkommen zu Spissens bei Outra, dem Sport-Business-Podcast. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe regelmäßig die Ehre, mit besonderen Persönlichkeiten aus der Sport- und Outdoor-Branche zu sprechen. Gemeinsam betrachten wir relevante Inhalte mit den Augen von Branchenexperten. Heute am 4. August 2023 freue ich mich auf Steffi Rieder-Haas. Hallo Steffi.
Hi Kim, ich freue mich auch.
Steffi, du bist Head of Division Sustainability and Quality sowie Chief Supply Chain Officer bei Ottovox. Unser Partner für Spissens ist Outra, das digitale Ökosystem für die Outdoor-, Bike- und Sportbranche. Liebe Steffi, die Menschen, die wir einladen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine besondere Ausstrahlung für die Branche haben, besonders innovativ und oder andersdenkend sind, motivierend und beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge. Kann ich jetzt natürlich freue ich mich darüber, dass ich immer wundervolle Gäste habe. In deinem Fall freue ich mich da riesig drauf, mit dir zu sprechen. Wir haben in unterschiedlichen Gremien und in unserer Arbeit immer mal wieder Überschneidungen und deswegen weiß ich ein bisschen was von dir und damit unsere Zuhörer ein ähnlich, vielleicht auch sogar schon anfangs intensives Bild von dir haben. Erzähl uns doch kurz, wer du bist, was bringt dich zu dem, dass du sagen kannst, was du für eine Persönlichkeit bist. Und ich muss da erstmal meine Begeisterung mit dir teilen und mich ein bisschen zurückhalten. Bitte stell dich uns vor.
Ja, danke Kim erstmal für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich hier sein kann und freue mich total auf unser Gespräch und ich werde jetzt einfach mal loslegen. Wer bin ich? Fangen wir mal mit den Fakten an. Ich bin 39 Jahre alt, ganz stark bestimmt durch meine Familie. Also ich habe einen wundervollen Mann. Ich habe wundervolle vier Kinder, die inzwischen 10, 8, 7 und ein Jahr alt sind. Und ich hatte das Glück in meinem Leben ganz oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich glaube, was mich schon immer angetrieben hat, ist, dass ich wahnsinnig gern lerne. Ich lerne gern neue Menschen kennen, ich lerne gern neue Dinge, ich gestalte gern, ich treibe gern Dinge voran und das hat mich eigentlich immer wieder begleitet. Also ich komme eigentlich aus der Oberpfalz, aus einer Gastronomiefamilie und habe dort dann auch immer viel gelernt, viel mitgenommen, aber für mich festgestellt, dass das nicht ist, wo ich eigentlich bleiben möchte, also so diese Gegend dort. Und ich habe immer gespürt, dass das Gefühl spielt bei mir auch immer, spielt eine ganz große Rolle, immer gefühlt, ich möchte gerne irgendwie mehr. Und dann bin ich mit 15 damals nach Amerika zum Highschool-Year gegangen und habe da ganz viel gelernt, auch gemerkt, okay, ich will raus, ich will die Welt erkunden, will irgendwie viel kennenlernen. Habe dann nach dem Abi beschlossen, dass ich auch gern wieder was anderes machen möchte. Habe Soziologie und Politik studiert. Dann aber auch festgestellt, irgendwie treibt mich noch mehr an. Ich bin zufälligerweise über ein Praktikum zum Radio geraten, habe dann dieses Studium erstmal abgebrochen, habe ein Volontariat beim Funkhaus in Regensburg damals gemacht und bin eigentlich Rundfunkredakteurin. Also habe quasi Sendungen, damals die Morning Show und andere Sendungen redaktionell und auch als Moderatorin betreut. Habe dann aber auch gemerkt, Mensch, irgendwie vom Gefühl her passt es nicht so recht, mit den Menschen passt es nicht so sehr. Und habe dann für mich beschlossen, ich brauche nochmal was anderes. Habe angefangen, Amerikanistik und Spanisch zu studieren, auch mit diesem Ziel, ich möchte gern Spanisch lernen, ich möchte gerne eine neue Sprache kennenlernen. Also es war wieder dieses Lernen ganz im Fokus. Und bin dann damals durch meinen Freundeskreis so ein bisschen das erste Mal in meinem Leben mit dem Thema Outdoor-Sport in Kontakt getreten. Also habe in diesem Studium quasi auch erstmal wieder nach Australien für ein Dreivierteljahr, dann nochmal ein Jahr nach Mexiko. Und bin der Natur immer näher gerückt. Also ich wusste schon immer, die Natur, ja, die beruhigt mich. Ich war gerne im Wald und war wieder gerne unterwegs. Aber so Outdoor-Sport, die Menschen dazu, die kannte ich einfach nicht, weil das meine Historie nicht hergegeben hat. Und habe dann gemerkt, okay, gut, egal was ich mal tue, ich glaube, ich muss es mit so coolen Menschen machen. Und vor allen Dingen mit Menschen machen, deren Werte mich auch wirklich berühren. Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt, damals tatsächlich beim Reisen in Neuseeland, dass ich zufälligerweise beim Couchsurfen, weil es ja auch wieder um die Menschen ging, jemanden kennengelernt habe, die mir erzählt hat, ach du, wenn du da mal irgendwie so mit der Outdoor was zu tun haben möchtest, meine Mama, die macht da was, die für so ein Unternehmen, die machen da so Geräte, mit denen man im Winter unterwegs ist, die LVS-Geräte. Und über diese Couchsurferin
habe ich… LVS, Lawinenverschütteten Suchgeräte.
Genau, die Lawinenverschütteten Suchgeräte hat mir damals noch nichts gesagt. Aber ich habe da das erste Mal in meinem Leben den Namen Ortovox gehört. Also es war noch ganz zu Anfang meiner Studienzeit und habe das dann im Hinterkopf behalten, weil mir so dachte, ja, okay, gut, das hört sich irgendwie ganz gut an. Und habe dann eben über diese sich entwickelnde Passion für den Outdoor-Sport, also ich war dann damals viel beim Kajaken, habe angefangen mit dem Snowboard auf dem Berg zu gehen, Snowboard auf dem Rücken mit den Schneeschuhen, wie das einfach damals noch so war. Und habe da meine Kraft rausgezogen und dachte mir dann, das muss ich auch beruflich machen, weil Radio war irgendwann mal abgehakt, da dachte ich mir, das mit den Menschen passt nicht so, Gastro war auch nicht so meins und ich war schon überall gut, aber das Gefühl hat nicht gepasst. Und ja, und dann war ich im letzten Semester in meinem Studium und habe mir gedacht, was machst du denn jetzt? Jetzt suchst du mal nach einem Praktikum, weil wie sollst du denn sonst da reinkommen? Und habe mich damals an Ortovox erinnert. Genau, und so kam ich dann zu Ortovox und da bin ich jetzt schon die ganze Zeit lang.
13 Jahre, hast du mir verraten?
Ja, genau, seit 13 Jahren inzwischen.
Und bevor wir eintauchen, was du genau hier tust und was du alles schon getan hast, stell uns doch ganz kurz das Unternehmen vor. Wir sind ein Sport-Business-Podcast, dementsprechend so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu Ortovox, für die, denen Ortovox vielleicht gerade nichts sagt.
Mhm. Ortovox gibt es seit über 40 Jahren und wir kommen aus dem Bergsport, aus dem Wintersport eigentlich und tatsächlich von den LVS-Geräten, von den lawinenverschütteten Suchgeräten. Und das war so die erste Innovation, die Ortovox auf den Markt gebracht hat damals. Also das F2-Gerät, das damals die zwei verschiedenen Frequenzen vereint hat, auf denen gesendet wurde, wenn man in den Bergen unterwegs war. Die lawinenverschütteten Suchgeräte, also wenn du quasi mit dem falschen Gerät unterwegs warst und den Partner dabei hattest, der auf einem anderen Signal unterwegs war, dann war einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du, solltest du von der Lawine verschüttet werden, gefunden wirst, relativ gering. Und der damalige Inhaber, der Gerald Kampel, der mich übrigens noch eingestellt hat, der hat dadurch die Produktinnovation geschaffen und Ortovox auf dem Markt etabliert als Sicherheitsexperte im Bereich Lawinenschutz, als Sicherheitsexperte im Bereich Bergsport. Und darüber hinaus war es ganz natürlich, dass immer mehr dazu kam im Portfolio. Was brauche ich? Ich brauche Schaufel, Sonde, ich brauche einen Rucksack, um auf Skitour unterwegs zu sein und ich brauche Kleidung, die mich schützt. Wollbekleidung schon seit den 90er Jahren und in den letzten 10 Jahren ist das Portfolio von Ortovox im Bereich Bekleidung wahnsinnig gewachsen. Und wir sind inzwischen nicht mehr nur Experte als Bergsportartikelhersteller im Bereich Lawinenschutzausrüstung, sondern insbesondere bekannt durch unsere Bergsportausrüstung im Bereich Bekleidung, die sich dadurch auszeichnet, dass wir ganz viel mit Wolle arbeiten. Und dabei ist ganz obendran unsere Mission, dass wir BergsteigerInnen und die Berge schützen und gleichzeitig als Vision vor Augen haben, the world's most respected mountain sports brand zu bleiben. Und zwar respektiert einerseits für die Art und Weise, wie wir unser Business gestalten, also die Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen pflegen. Und da geht es ganz stark immer um diesen Menschen oder um den Menschen im Mittelpunkt. Und ich glaube, das zeichnet Ortovox auch tatsächlich aus. Aber vor allen Dingen auch um das Wasser, also um unsere Produkte, um unsere Dienstleistungen mit den Themen Funktionalität, Qualität, Nachhaltigkeit und auch der Service und das Design, das dahinter steht.
Und die einzelnen Bestandteile, die Ortovox ausmachen, jetzt nicht nur von der emotionalen Schönheit, sagen wir es mal so, die Begeisterungsfähigkeit, die ihr alle als Mitarbeiter habt, aber die auch natürlich im Handel und bei den Verbrauchern spürbar ist, kommen wir gleich noch in verschiedenen Facetten zu, aber könntest du noch ein bisschen was sagen zu eurem Standort, wie viele Mitarbeiter und Umsatz auf die verschiedenen Bereiche, die ihr macht? Das wäre schön, um das einordnen zu können.
Mhm, genau, also wir sind im Münchner Süden angesiedelt, in Taufkirchen, da sind wir gerade auch und freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir sind inzwischen bei ca. 150 Mitarbeitern angelangt, gehören zu dem Schwanhäuser-Konzern, also zu Schwan Stabilo, sind 2011 eben verkauft worden und haben aber das große Glück, zu einem familiengeführten Unternehmen zu gehören, also zu einem Konzern, der familiengeführt ist und haben dadurch auch noch sehr viel Freiheit als Marke und können uns gut weiterentwickeln. Wir sind auf Bergsportartikel im Sommer und im Winter spezialisiert, die Sportarten Skitour, aber auch Freeriding im Winter und im Sommer ist es dann die Hochtour, die alpine Tour, also das Bergsteigen und auch das Thema Klettern.
Kannst du von den Umsätzen was teilen, wo ihr ungefähr steht als Unternehmen im Jahr?
Nee, da sind wir wahnsinnig gewachsen. Also da kann ich zum Wachstum, kann ich was sagen.
Ihr habt jetzt auch in den letzten 1,5 Jahren, glaube ich, wahnsinnig an Mitarbeitern dazu.
Genau, gesucht, also ne? Ja, das ist vielleicht ganz interessant. Also als ich gestartet habe, 2010 waren wir bei gut 20 Mitarbeitenden und inzwischen sind wir bei 150 angelangt. Und in den letzten Jahren hat uns tatsächlich jährlich ein zweistelliges Wachstum so zwischen 20% und 30% begleitet. Und ich glaube, das sagt tatsächlich einiges über die Marke aus. Und da spielt aber die Bekleidung auch eine Riesenrolle. Also Bekleidung und Rucksäcke vor allen Dingen. Und ich glaube, da kennen uns jetzt auch die meisten für. Und die Expertise als Sicherheitsexperte bei den lawinenverschütteten Suchgeräten, da sind wir weiterhin stark am Markt präsent, aber insbesondere auch durch unsere Rucksäcke, die uns da eine starke Position verschaffen.
Und die Entwicklung habe ich auch mit sehen dürfen oder mitmachen dürfen, weil ich zu der Zeit bei der Messe war, bei der ISPO. Ja. Und das, was ihr an Möglichkeiten zur Verfügung gestellt habt, früh anders zu lernen, wie ich mit Respekt und Sicherheit umgehe, was dann mein Bewegen im Berg betrifft, das ist sicherlich mit begleitend. Das macht auch dich als Persönlichkeit aus, von dem, was du vorher von dir erzählt hast, beziehungsweise was ich von dir weiß. Deswegen umso spannender für unsere Hörerinnen jetzt. Ja. Was ist denn dein Weg bei Ottobock? Also jetzt mal angefangen bei der Passion für, ich möchte gerne bei einem Bergsportunternehmen arbeiten, bis zu dem, wo wir heute sind. Hol uns ein bisschen ab.
Ich würde vielleicht nochmal kurz ausholen, weil wir ja vorher beim Bereich Marketing auch waren. Und ich da gerne noch was ergänzen würde fürs Unternehmen, weil du hast es ganz gut formuliert mit dem Thema Respekt am Berg und aber auch dieses Thema Schutz in den Mittelpunkt stellen. Also unsere Academies sind ja auch ganz stark. Die Safety Academy, also so diese Lernplattformen, die wir online bieten. Also es ist eben nicht nur das Thema, du hast ein gutes Produkt, sondern auch diese Produkte bringen eine gewisse Funktionalität mit.
Wenn du sie anwenden kannst.
Genau, wenn du sie anwenden kannst und auch diese Consumer Education, die dazu kommt. Und den Bogen habe ich geschlagen eben von der Safety Academy, weil die Safety Academy tatsächlich Teil meines Weges war. Ja, also im Bereich Marketing, ich habe 2010, habe ich vorher schon ganz kurz mal angerissen, eben nach einem Unternehmen gesucht, mit dessen Werte ich mich identifizieren kann. Und habe das dann mit Ottobock gefunden, bin im Bereich Marketing im Praktikum eingestiegen. Und eines der ersten Themen, die wir damals angedacht haben, war die Safety Academy. Also es hat ganz klein begonnen mit mit LVS Kursen bei Partnerbergschulen. Genau, zur Bedienung der Geräte, aber eben auch mit Partnerbergschulen. Und darüber ist es dann entstanden und das Marketingteam hat einfach einen Wahnsinnsjob gemacht. Das ist inzwischen einfach wirklich Online-Plattformen sind, wo du gut lernen kannst. Und darüber bin ich dann, das war Teil der Historie, aber auch ein anderer Teil der Historie, Werdegang Ottobock, war das Thema Swisswool. Und das ist ganz wichtig und hat bei mir wirklich ein ganz einschneidendes Thema, weil ich über die Wolle gelernt habe. Und ich habe damals gelernt, unsere Jacken sind mit Wollisolation gefüllt und zeichnen sich aber ja klar durch ihre Funktionalität aus. Was aber noch viel berührender hinten ist eigentlich die Geschichte dahinter.
Und die Geschichte von Swisswool.
Die Geschichte von Swisswool, genau. Die Geschichte hinter der Wolle in der Schweiz, die Bauern eigentlich verbrannt und weggeschmissen haben, weil die Gesellschaft einfach nicht mehr bereit dafür war, für dieses Produkt was zu bezahlen. Und Swisswool war quasi eine der, zur damaligen Zeit, das gibt es ja auch seit 2011 jetzt dieses Produkt, eine Art und Weise der Wolle und dieser Arbeit der Landwirte wieder eine Wertigkeit zu geben. Und quasi zu sehen, was denn da eigentlich für eine Leidenschaft dahinter steckt bei den Schafbauern. Also wir waren dann auch vor Ort in der Schweiz und haben uns das angeschaut und mit welcher Passion die einfach ihre kleine Landwirtschaft betreiben, das hat mich total berührt. Und auch diese Absurdität, dass wir den Rohstoff, der total wertvoll ist, weil er rein wirtschaftlich quasi einen gewissen Wert in unserer Gesellschaft nicht mehr bringt, eher vernichten, als ihn irgendwie sinnvoll einzusetzen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann haben wir eben diese Geschichte angefangen, anders zu erzählen. Und ich war damals im Bereich PR unterwegs und war auch viel mit Journalisten im Kontakt und habe ihnen diese Geschichte auch immer wieder erzählt. Und das hat die Leute berührt. Und das hat mich auch total berührt. Und das hat mich wiederum, und das sind wir wieder beim Thema Lernen, zum Thema Nachhaltigkeit gebracht, wo ich dann angefangen habe zu denken, ja, okay, was heißt das denn eigentlich? Was macht denn der Konsum eigentlich mit uns aus? Und hier bei Ottobock ist es natürlich schon auch ein sehr dankbares Umfeld, weil einfach, ja, die komplette Belegschaft persönlich, also aus persönlichen Beweggründen, damals war das Thema, hieß ja noch nicht Nachhaltigkeit, sondern es waren Werte, war irgendwie, was machen wir denn besser, wie können wir denn grüner unterwegs sein? Also ich glaube vom CEO bis in die komplette Belegschaft rein, einfach jeder so eine gewisse persönliche Leidenschaft mit reinbringt.
Die eine der ersten Podcasts war auch mit dem Christian Schneidermeier, CEO und Geschäftsführer. Ja. Und das kommt jetzt sicherlich ja gleich in deinen, was ist dein Weg gewesen bei Ottovox, aber in dem Bezug, wie man auch immer das Thema Nachhaltigkeit, nur weil es ein Wort ist, jetzt diskutiert oder nicht, ist das aber ein sehr, sehr schöner Faktor auch, der deinen Werdegang ausmacht. Den teile ich jetzt einfach mal gerade vorab, weil ich es so toll und spannend finde. Nicht nur deinen Weg über das mit dem Praktikum wusste ich tatsächlich gar nicht, aber bis hin jetzt, du bist Teil der Geschäftsführung seit einem Jahr und den ersten Tag, an dem wir uns getroffen haben, wo wir beiden gesprochen haben mit Lass mal einen Podcast machen, war der erste Tag deiner Geschäftsführung, aber auch der erste Tag deines Mutterschutzes für dein viertes Kind.
Ja.
Und das zeigt den riesig großen Bestandteil der Menschlichkeit, in dem, wenn wir über was auch immer Nachhaltigkeit dann alles sein muss und darf und soll, ist das, und deswegen, ich bin immer wieder, wenn ich an dich denke, für deine Verantwortlichkeit, aber natürlich auch für deinen Werdegang und deine Persönlichkeit davon beeindruckt und würde mich freuen, wenn wir das unserem Podcast jetzt quasi auch mitteilen. Was hat das denn alles mit sich gebracht auf dem Weg?
Ja, klar. Also ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also
Entschuldigung, ich war so viel.
weil wir bei dem Werdegang waren, und da komme ich dann eben genau dazu, weil ich glaube, man braucht so ein bisschen die Verbindungen. Es war dann eben damals das Thema Nachhaltigkeit und dann habe ich nochmal ein Studium mit eingezogen, weil ich mir auch dachte, ah ja genau, da waren auch noch die drei Kinder dann irgendwann mal dazwischen, wo ich übrigens hier bei Ottovox auch immer wieder die Gelegenheit hatte und ich habe gelernt, dass es nicht normal ist, es sollte normal sein, aber es ist nicht normal. Ich bin zurückgekommen und man hat immer alles möglich gemacht. Also tatsächlich, ich konnte in Teilzeit zurückkommen, ich konnte in Vollzeit zurückkommen, ich konnte irgendwie Themengebiete betreuen und es war Wahnsinn. Und darum komme ich vielleicht auch wieder drauf zurück, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Es hat einfach alles so gepasst und wie gesagt, dann waren diese Elternzeiten dazwischen, ich bin immer wieder nach einem Jahr zurückgekehrt und bei meinem dritten Kind, und da dachte ich ja eigentlich, das wäre das Letzte, wusste ich aber auch, ich brauche irgendwie so ein bisschen mehr und habe dann für mich beschlossen, dass ich noch ein MBA in Sportmanagement mache, berufsbegleitend. Und es war aber irgendwie auch klar, ja, ich möchte gerne in dieses Thema Nachhaltigkeit rein.
Nur noch mal kurz zur Motivation von unseren etwas hoffentlich auch jüngeren ZuhörerInnen.
Ja.
Wie alt waren die Kinder?
Also wie alt meine Kinder waren?
Bei deinem Studium?
Bei meinem Studium. Also mein ältester Sohn war 3, meine Tochter war eineinhalb und eigentlich war meine Tochter nicht eineinhalb, sondern meine Tochter war 5 Tage alt, als ich wieder zurück in die Uni gegangen bin. Weil ich hatte meine erste Klausur, also ich habe quasi das Studium begonnen, als ich gerade hochschwanger mit meiner Tochter war mit der zweiten und bin dann, weil ich für diese Prüfung so viel gelernt hatte. Und dann kam sie auf die Welt und die war dann einfach 5 Tage später und dann habe ich meinen Mann eingepackt, der kam dann mit und hat das Kind quasi zum Stillen dann immer reingebracht. Und habe da dann die Vorlesung noch besucht. Genau.
Danke, dass du es teilst. Ich wollte es noch mal kurz klarziehen, wenn du so nebenher sagst, ich habe dann studiert, aber das ist...
Genau, ja, und dann kam quasi kurz vor der Masterarbeit kam dann mein dritter Sohn. Oder mein drittes Kind, mein zweiter Sohn. Und genau, und dann war es eben damals so, dass ich dieses Thema Nachhaltigkeit hatte und es war einfach eine gute Zeit. Also wir wollten 2015, also sind wir dann Mitglied der Fairway Foundation geworden und da war ich aber gerade in Elternzeit und der Christian wollte auch das Ganze schon immer formalisieren. Also wir haben einfach gemerkt, wir wachsen als Unternehmen, aber wie kann man es denn irgendwie auf den Weg bringen? Und dann war ich eben da und habe gesagt, also ich hätte da so eine Masterarbeit anzubieten und die könnte ich machen und könnte Ottovox dabei helfen, einfach sich da so ein bisschen klarer aufzustellen, fokussierter aufzustellen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Weil man muss ja zugeben, und ich glaube, das ist immer noch das, was viele Unternehmen oder viele Menschen auch überfordert, das Thema ist so mega komplex. Also es ist Wahnsinn. Und wo sollst du denn anfangen? Und egal, was du machst, es gibt immer ein Ja, aber wenn du das machst, dann passiert ja dieses und jenes.
Und das ist noch nicht genug etc. Das
ja, genau. Ja, und dann, ich schau jetzt mal, dass ich ein bisschen Strecke mache hier.
Bestimmt gehst du gleich nochmal 2 Schritte zurück,
weil das so wichtig war. Genau.
Das macht es ja auch aus.
Ja, also. Ja, das stimmt. Und da hatte ich dann das große Glück, dass das Unternehmen sagt, ja, wir können ja nichts verlieren, ist doch super. Und wenn du gerade da Lust drauf hast und ich das Unternehmen ja schon gut kannte und habe dann in meiner Masterarbeit die Nachhaltigkeitsstrategie von Ottovox entwickelt. Zusammen und da auch ein großes Glück mit der Katrin Bauer, die damals bei uns die Fairway Foundation betreut hat, so nebenbei. Also die ist ja auch in, war für 10 Stunden bei Ortevox und hat uns unterstützt. Also erste CSR-Managerin in der Outdoor-Branche bei Deuter damals. Und wir haben uns, wir können ja auch schwesternmäßig zu Deuter dazu und haben uns da quasi gegenseitig geholfen. Und
nur kurze Erklärung für die, die es nicht wissen, zum Sparen Stabilo.
Genau.
Konzept.
Genau, gehört auch Deuter. Mhm. Und so sind wir quasi zu.
Hey, this is a commercial. Do you know what Deuter, Ortevox, Atomic Bergans, DeWalt, Sport 2000, Bechley, Sportler, Schuster and Globetrotter, plus several other outdoor brands have in common? They are outdoor enthusiasts, yes, of course. And they work together with the Outra ecosystem, which is a game changer for brands and retailers. The Outra tools for data exchange and data analysis enable a flow of sales like you've never experienced before. With Outra, where to buy, consumers can directly see on a brand's website in which stores a product is available. With the Outra Data and Image Hub, brands and retailers can finally exchange product data and images efficiently. Interested in testing the Data and Image Hub? Take the opportunity and request a free demo of the with your brand-specific data. It pays you back quickly. The offer is valid until Outdoor by ISPO in June 2024. Sign up for this ecosystem and become a major player in outdoor bike and sports industry. Contact and information at outra.com with a double T.
Zusammengekommen und haben dann gemeinsam mit dem Unternehmen, die Katrin und ich, Protect 2024 entwickelt. Also die Nachhaltigkeitsstrategie, die uns jetzt die letzten 5 Jahre auch begleitet hat. Und die Ortevox im Bereich Nachhaltigkeit retrospektiv betrachtet schon sehr stark geprägt hat. Ja. Und genau, und dann waren wir im Jobshare-Modell unterwegs und das war eine unglaublich coole Zeit. Da habe ich dann ganz viel auch über die Zusammenarbeit vor allen Dingen mit Frauen gelernt, weil ich früher immer in die Outdoor-Branche ist schon auch noch sehr, sehr männlich geprägt. Insbesondere im Bereich Marketing war das früher einfach noch viel stärker so, glaube ich. Und ich hatte noch nicht das Glück, viel mit Frauen zusammenzuarbeiten und kam dann mit der Katrin da zusammen. Und diese Jobshare-Erfahrung, die war großartig.
Da komme ich gleich nochmal mit einer speziellen Frage drauf, weil das auch, glaube ich, viele interessiert. Wenn du noch einmal kurz deinen, jetzt bist du in der Geschäftsführung. Was ist denn dazwischen passiert?
Und dann waren wir der Bereich Nachhaltigkeit schon stark vorangebracht und dann hat es mich tatsächlich, ja, ist ja auch wieder so, Zufälle, dann hat mich aber auch privat einfach der Wunsch nach einem vierten Kind nochmal ganz stark beschäftigt und ich habe ja das Grund, ich habe einfach auch sehr viel Glück. Mein Mann hat sich auch darauf eingelassen und wir haben gemeinsam beschlossen, dass das nochmal ein guter Weg für uns ist, obwohl ich eigentlich dachte, Mensch, mit 3 wäre es gut. Also das war auch immer so der Running Gag hier drin, die Steffi, du hast immer gesagt, mit 3, ihr seid komplett und jetzt kommt hier noch eins. Und in der gleichen Woche, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, hat mir damals der Christian die Frage gestellt, ob ich mir denn vorstellen könnte, mit in die Geschäftsleitung einzusteigen. Und da war ich erstmal platt.
2 recht große Entscheidungen in
einer Woche. Genau, das waren einfach 2 ziemlich große Themen. Und das zeichnet Ortevox aber auch aus. Also ich war dann auch sehr transparent und ehrlich und habe gesagt, du, schwierig. Ich habe hier so eine private Planänderung. Und dann haben wir erstmal wieder alles zusammengepackt und sind dann aber gemeinsam nochmal in den Dialog getreten, weil ich mir auch dachte, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine großartige Chance, dass ich überhaupt eben dieses Thema Gestalten nochmal auf einer anderen Ebene mitprägen kann. Und dieses Angebot zu bekommen, ich habe dann einen Tag darüber nachgedacht, habe ihn nochmal angerufen und habe gesagt, du, wie sieht's aus? Steht denn das Angebot trotz meiner Schwangerschaft noch? Und er hatte dann tatsächlich diese Größe zu sagen, du, ich wollte es dir nicht anbieten, weil du das für dich selbst entscheiden musst, aber klar. Und das war Wahnsinn, genau. Und dann hat sich das eben, bin ich reingestartet und habe 2 Monate lang diesen Job gemacht in der neuen Funktion. Wir sind hier zu dritt unterwegs. Das ist der Michi Sieber, der für Customer Brand zuständig ist, der Christian, der sich mit dem Thema Culture and Product auseinandersetzt und ich eben mit Nachhaltigkeit und Qualität. Und habe dann 2 Monate lang versucht, mein Team also so gut wie möglich vorzubereiten auf meine anstehende Elternzeit. Also ich war dann ein halbes Jahr in Elternzeit. Und wir haben uns da auf den Weg begeben und Ja, und es war Wahnsinn, dass das Team das im Hintergrund mitgetragen hat, weil man muss ja ehrlich gesagt sagen, klar, die Entscheidung trifft man mal so schnell und sagt, ja, das ist möglich gemacht, aber es ist ja jemand im Hintergrund, so ist das ja immer. Also ich meine, auch wenn ich jetzt von mir spreche, ich bin Mutter von 4 Kindern, aber ehrlich, wer trägt denn das alles zu Hause? Das ist mein Mann gerade im Moment. Und wenn wir das jetzt mal umdenken, also verkehrt gedacht, die ganzen CEOs, die draußen sind, eben Männer sind, da ist es auch eine starke Frau im Hintergrund. Und genauso ist es ein starkes Team im Hintergrund, die Dinge möglich machen und wo sicherlich der Schmerz in der Zeit schon auch groß war. Also die Belastung war groß fürs Unternehmen, aber das Team hat es getragen und ich finde es mega. Genau, und da bin ich jetzt seit einem knappen Jahr wieder zurück an dieser Stelle. Und damit haben sich tatsächlich schon meine Prioritäten auch so ein bisschen geändert, auf was ich jetzt so schaue und die Themen, die mich bewegen.
Genau, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Die Themen, die dich bewegen, zeichnen deinen Werdegang aus, zeichnen auch die Veränderungen für Ottovox aus, nicht nur in der Geschäftsführung, wie du sagst, sondern natürlich auch in den Teams und dementsprechend für das gesamte Unternehmen. Mhm. Gesamtes Unternehmen, Frage Teil 2, Teil 1. Was sind die Themen, die dich am meisten beschäftigen, wenn du jetzt auf das schaust? Wo stehst du? Familie, Job, Persönlichkeit, Branche? Was sind so die Hauptthemen für dich?
Also für mich sind es tatsächlich 3 verschiedene Themen, die, glaube ich, auch so ein bisschen gesamtgesellschaftlich sind und mich aber auch persönlich prägen. Es ist einerseits das Thema werteorientiertes Handeln, also das mich einfach schon immer angetrieben hat und es ist so dieses Gefühl. Und wir haben das bei Ottovox auch ganz gut formuliert, weil wir haben ja diesen Slogan Voice of the Mountains und es ist genau eben dieses innere Gefühl, das dir sagt, was es ist, dass du jetzt tun solltest und toll solltest und was sich richtig anfühlt, wo ich auch wieder sage, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Also diese ganzen Themen ist das der innere Leitstern so ein bisschen.
Was hattest du jetzt gerade noch für einen Gedanken?
Ich habe jetzt gedacht, das bin ich dann zu ESO unterwegs. Wenn ich sage, das Universum, das ist da irgendwie mitleitet. Nee, aber dieses Gefühl. Und ich glaube, man kann es aber wesentlich sachlicher formulieren, indem ich sage, es ist werteorientiertes Handeln. Das sind meine Werte, die mich antreiben. Also die beschäftigen mich stark. Dann ist es insbesondere auf meine Rolle bezogen und auch auf die Arbeitskultur bezogen und auch wieder im gesamtgesellschaftlichen Kontext verbunden mit meiner persönlichen Situation, das Thema Female Leadership. Wobei ich sagen möchte, dass Female Leadership verstanden werden kann als eine Art des Führens, die eben stärker einen Fokus auf Eigenschaften hat, die normalerweise Frauen zugeordnet werden. Also es ist dann einfach das Thema Empathie und Emotion, aber es nicht zwingend Frauen sein müssen, sondern es geht einfach darum, dass dieses Thema Emotion Empathie in den Vordergrund kommt. Und da gibt es ja auch immer mehr Studien in den letzten Jahren, also ich glaube 2017 von McKinsey eine Studie, die haben sich, glaube ich, 1000 Unternehmen angeschaut und ein Viertel dieser Unternehmen hatte mehr Frauen in Vorstand- und Führungsfunktionen und die Produktivität und die Innovationskraft ist über 30% höher als bei diesen Vergleichsunternehmen. Und auch dieses Thema Attraktivität als Arbeitgeber, also ich glaube, da waren es auch 27% attraktiver für Arbeitnehmer als Arbeitgeber. Das sind ganz viele Themen, die da reinkommen. Und so würde ich das Thema Female Leadership bezeichnen. Also einfach diese Mischung in der Führung. Weil dieser erste Schritt zu mehr Diversität hin grundsätzlich meines Erachtens dazu führt, dass man als Unternehmen erfolgreicher ist. Also ein weiteres Thema, das mich beschäftigt.
Schön, dass du es definierst, weil das wäre jetzt uns auch meine Frage gewesen. Ich glaube, es gibt, wenn man das Wording Female Leadership einschmeißt, gibt es schon sehr, sehr viele unterschiedliche Definitionen und daraufhin auch dann Diskussionen. Aber danke, dass du es so erklärt hast.
Ja, und ich glaube eben, es gibt auch Männer, die einen Female Leadership Stil haben. Aber es geht eben genau um diese Definition, dass ich
und
mehr…
Und um die Gemeinsamkeit der verschiedenen Eigenschaften, die das ausmachen, was Innovation und dann auch Sicherheit und irgendwas dazwischen.
Ja, und wir haben ja auch gesprochen von dieser gesamtgesellschaftlichen Perspektive und ich glaube, dass diese Art der Führung so unglaublich relevant wird, insbesondere jetzt, wir sind ja in der sogenannten VUCA-Zeit, also wo alles einfach so volatil ist und widersprüchlich, ja genau, also VUCA, volatil, unsicher, komplex, zweideutig und bewegen uns sogar noch in, glaube ich, extremere Phasen hinein, also ins Bani, Also wo ich einfach sage, es ist brüchig, es ist beängstigend, es ist nicht linear und vielleicht sogar total unverständlich. Und was brauche ich denn da als Mensch? Da brauche ich psychologische Sicherheit. Und diese Sicherheit bekomme ich eben über Empathie. Und da stelle ich schon fest, dass wir im Bereich Führung eine ganz große Chance haben, unseren Mitarbeitenden und unserem Team diese Sicherheit zu geben. Und diese Sicherheit wiederum, und das zeigen ja auch verschiedene Studien, führt dazu, dass die Leute wesentlich produktiver, innovativer, leistungsfähiger werden, weil sie sich in ihrer Energie und in ihrer Kraft fühlen.
Werbung. Outra, ein digitales Datentool für die Outdoor-Bike- und Sportbranche. Was das ist? Durch Datenaustausch und Datenanalyse ermöglicht Outra einen hocheffektiven Verkaufsfluss im Handel. Mit Outra können Verbraucher direkt auf der Website einer Marke sehen, in welchen Geschäften ein Produkt erhältlich ist. Sie können Reservierungen vornehmen und das Produkt abholen. Sie können nach alternativen Produkten suchen und Termine mit den Einzelhandelspartnern der Marke vereinbaren. Partner wie Deuter, Orthovox, Atomic Bergans, Sport 2000, Bächli, Sportler, Sportschuster und Globetrotter arbeiten im Outra-Datensystem zusammen. Outra ist einer der wichtigsten Akteure in der Outdoor-Fahrrad- und Sportbranche geworden. Macht also den logischen Schritt und schließt euch an. Kontakt und Informationen unter outra.com mit Doppel-T.
Ich hatte ein ganz nettes Erlebnis bei uns im Unternehmen tatsächlich, wo ein Kollege, also es war tatsächlich auch ein männlicher Kollege, dann zu mir gesagt hat, ja, dass ich ihn mal frage, wie es ihm denn geht, das kennt er so gar nicht. Also der ist noch nicht so lange bei Orthovox und das war super. Und wir haben uns dann da irgendwie zusammengefunden über dieses, dass ich mich wirklich, also ich einfach dieses Interesse, das Interesse für den Menschen.
Kein Tool für dich, sondern ganz normal, dass es
genau
dazu gehört.
Ja. Und ich glaube, das zeichnet nicht nur mich aus, sondern ich mein, da ist der Christian einfach auch so, dass er den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und damals, kann ich mich noch daran erinnern, als ich hier angefangen habe, Gerald Kampel, der damals auch gesagt hat, ja, es geht ihm um den Menschen und wenn irgendwas ist, bitte drüber reden. Und im Dialog und in der Kommunikation kann man ganz viele Themen lösen. Und das Thema Kommunikation beschäftigt mich dadurch auch immer, weil ich schon glaube, dass Kommunikation wahnsinnig wichtig ist und nicht unterschätzt werden darf. Und ich glaube, das zeigt sich aber ja auch immer mehr in der Arbeitswelt, dass eben dieses Thema Kultur die Basis bildet für ein funktionierendes Unternehmen. Und da musst du einfach miteinander sprechen und die verschiedenen Bedürfnisse auf den Tisch legen und dich darüber austauschen. Genau, und dann kann man eigentlich auch die Brücke schlagen zu dem weiteren großen Thema, das mich beschäftigt, das ist das Thema Chancengleichheit. Chancengleichheit, glaube ich, ganz insbesondere auch, weil es für uns in der Textilindustrie eine ganz große Rolle spielt. Mit den verzweigten Lieferketten und für mich so ein bisschen inzwischen das Dach von dem Thema Nachhaltigkeit darstellt.
Sag mal mehr.
Ja, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es ja, ich meine, wir sind wahnsinnig privilegiert, insbesondere in der Outdoor-Branche. Also in diesem Zugang, den wir haben zu dem Leben, zu den Bergen, also einfach zu allem. Ich finde, wir sind wahnsinnig privilegiert. Und gleichzeitig wird dieses Erlebnis eben auch mit diesen großartigen Produkten, die wir brauchen, die so funktional sind, die das Erlebnis am Berg ermöglichen und die dir diesen Schutz bieten, auch bei widrigen Umständen draußen zu sein und trotzdem im Komfortbereich zu sein, kommt ja aus der Lieferkette raus. Und da sind die Chancen schon unterschiedlich verteilt.
Definitiv.
Also im textilen Sektor sind ja 60-90% der ArbeiterInnen sind Frauen. Und das beschäftigt mich wahnsinnig. Und diese Frauen sind aber meistens in Funktionen, also in Supportfunktionen tätig. Und eben nicht in den Führungspositionen. Da schließt sich der Kreis wieder zu dieser Leadership-Geschichte. Und genau, und ich glaube, dass wir sowohl als Unternehmen das Thema Chancengleichheit angehen können, mit mehr Frauen in Führungspositionen, gleichzeitig aber eben auch in der Lieferkette uns anschauen können, wie ist es denn eben dort mit den Chancengleichheiten verteilt, was das Thema, nur so ein paar Stichworte reingeschmissen, das Thema Living Wage, kann ich mir denn überhaupt ein würdiges Leben leisten mit dem, was ich da verdiene? Und dann kann man es noch viel weiter denken, meines Erachtens, sogar bis zum Thema Klimaschutz, weil wer sind diejenigen, die am stärksten vom Klimaschutz betroffen sind? Das sind dann einfach diejenigen, die nicht dieselben Chancen haben. Also es ist dann der globale Süden. Und da, wie viele Studien zeigen, sind es einfach auch noch ganz verstärkt die Frauen.
Die Themen, die das, sagen wir mal, als Firma zur Transformation antreibt, das, was du jetzt auch gesagt hast, wie ist dein Weg, mit welchen unterschiedlichen Potenzialen hast du angefangen und du bist jetzt dafür auch verantwortlich. Du bist für Ottovox und entsprechend weiß ich ja, dass ihr auch diverse Überschnitte habt mit Schwan Stabilo, wo ihr euch gegenseitig helft mit Maya Gonzo, Deuter und euch, das stimmt, ne? Und dementsprechend, was kannst du davon teilen, was so konkret ist, was unsere ZuhörerInnen davon lernen könnten? Also gibt es was Konkretes, was du dazu sagen möchtest, wo entweder jetzt in Bezug auf fangen wir doch mal mit der Chancengleichheit an, was die Lieferketten betrifft. Ich weiß, ihr habt ein Projekt, was jetzt Recycling betrifft. Das fände ich jetzt sehr, sehr spannend, aber weil du jetzt gerade das Thema soziale Verantwortung hattest, also teil mal das, was dich am meisten treibt in deiner Rolle. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz nachgucken, wie du dich denn nennst. Chief Supply Chain Officer und natürlich auch der Bestandteil Head of Division Quality gehört genauso da, der soziale Bestandteil dazu. Also teil mal ein bisschen, was dich da am meisten im Operativen treibt.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es die Menschen sind, die mich da am stärksten treiben. Also ich muss schon auch, das ist immer wieder bei so einer, das war so ein Prozess, den ich, glaube ich, durchgemacht habe. Ich bin damals vom Tierschutz gekommen, Animal Welfare, Swiss Wool, tasmanische Wolle, unser Wool Promise, hinter dem übrigens auch unglaublich großartige Persönlichkeiten stecken, wo wir wieder beim Thema Mensch sind. Und dann kam ich über die Carbon Reduction, einfach die Klimaneutralität. Wie können wir, und da wären wir dann auch eben bei dem Thema AirPad Recycling, auf das wir nachher gerne auch noch eingehen können, wie können wir als Unternehmen unseren Fußabdruck verringern, um einfach beim Thema Klimawandel entgegenzuwirken und welche Ziele müssen wir verfolgen? Das hat mich letztendlich dazu gebracht, das noch viel, also nochmal diesen Zoom-out zu machen, ja, um wen geht's denn eigentlich? Und wer ist denn da wirksam drin? Und es ist ja letztendlich der Mensch. Und ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe ist, in diesem Wissen, das wir haben, eben da reinzuwirken, dass auch andere Menschen Zugang zu diesem Wissen bekommen können und überhaupt ins Handeln kommen können. Dazu gehört eben das Thema soziale Gerechtigkeit auf allen verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, mich beschäftigt tatsächlich die Lieferkette sehr stark. Ich meine, da ist ja auch mein Fokus drauf und da geht es dann wirklich eben um Bildung, um Lohngerechtigkeit, um das Thema Chancengleichheit eben in Bezug auf die Näherinnen und in Bezug auf die Lieferkette und gleichzeitig aber beschäftigt mich eben in dieser Führungsrolle schon dieses Thema, wie kannst du in die Welt per se diverser gestalten und die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und mit denen man begegnet auf dem Weg, eben diese Botschaft dann letztendlich auch mitgeben. Weil ich glaube schon, es reicht ja nicht, wenn einer irgendwie die Hand hebt und sagt, ich finde es jetzt total cool, weil wir irgendwie jetzt alles anders machen, sondern es geht ja darum, Verständnis zu generieren und Verhaltensweisen, also zu inspirieren, seine eigenen Verhaltensweisen zu überdenken und zu reflektieren. Weil letztendlich, glaube ich, können Menschen Dinge nur aus voller Überzeugung tun, wenn sie das Warum dahinter verstehen. Und das ist schon was, das ist auch, glaube ich, das Großartige eben hier als Unternehmen zu Stabilo zu gehören, dass da auch diese Gedanken eine ganz große Rolle spielen. Also was ist der Hintergrund? Warum tun wir die Dinge? Was treibt uns an?
In der Vorbereitung habe ich mich mit einer Kollegin ausgetauscht, die dann auch sagte, woher habt ihr denn eigentlich die Informationen und in welchen Initiativen oder Organisationen nutzt ihr das, dass ihr sowohl eingebt als auch rausnehmt? Also welche Stakeholder-Initiativen gibt es, wo du denn das drauf basierst? Kannst du davon ein bisschen teilen, was den Bereich betrifft?
Ja, also wir sind ja Mitglied der Fairway Foundation. Wir sind beim Textilbündnis dabei. Wir sind in der EOG auch aktiv und versuchen da einfach auch mit reinzugeben. Und grundsätzlich ist es schon so, dass wir uns auch unternehmensintern ganz stark über diese Themen wie CSRD.
Ich vergesse immer, dass wir ja vielleicht Menschen haben, die das alles, die EOG ist die European Outdoor Group, der Dachverband der europäischen Outdoor-Firmen. So, das
genau.
Ist wichtig. Genau. Mhm. Entschuldige.
Ja, und ich glaube, dass es insbesondere im Thema Nachhaltigkeit und sei das jetzt die soziale Gerechtigkeit oder die Umweltthemen oder wie auch immer, ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass wir zusammenarbeiten und solche Verbände, Institutionen, NGOs, wie auch immer, die geben diese Plattform, dass wir als Outdoor-Unternehmen uns austauschen. Weil ich glaube, wie gesagt, da ist es auch wieder so, dass es nicht die eine Brand sein kann, die da irgendwie sagt, ja, ich marschiere jetzt hier voran und das ist nur mein Weg und das ist es irgendwie, sondern insbesondere, wenn wir eine gesellschaftliche Veränderung voranbringen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Und das sind dann eben genau diese Institutionen, von denen ich vorher gesprochen habe. Und da ist ein großes Netzwerk dahinter.
Und die Aspekte, die dazu geführt haben, dass du jetzt auf den verschiedenen Themen, ne, nochmal Chancengleichheit, Kommunikation, Female Leadership und werteorientiertes Handeln, du bringst es zusammen in deiner Funktion und Position. Mhm. Wenn wir nochmal konkret dahinschauen, was das ausmacht, hätte ich noch drei Schwerpunkte. Mhm. Das eine ist, in dem werteorientierten Handeln und dem Female Leadership hast du eben mal ganz kurz das Jobsharing angerissen. Ich glaube, wir könnten uns jetzt 10 Stunden unterhalten, vielleicht tun wir das auch einfach weiter. Wir machen eine riesen Podcast-Reihe, nur wir zwei und haben ganz viele Fragen gegenseitig. Aber priorisieren wir jetzt heute mal in Bezug auf, du hast gesagt, ein C-Level brauchst, um gewisse Dinge zu verändern. Mhm. So ist es sowohl für alle 4 Themen, werteorientiert, Leadership, Kommunikation und Chancengleichheit, aber du hast ja auch praktische Voraussetzungen geschaffen, nämlich mit deinem eigenen Jobsharing und so wirst du es auch in der Leitungsfunktion machen. Vielleicht gibt es so ein kleines bisschen, was so, wenn man aus deinem Kopf jetzt rausziehen würde, New Work, wie sollten wir das aufstellen und was gibt es da für Hurdles und für Chancen? Einmal so einen ganz kurzen Ausflug in das, was ihr da geschaffen und erlebt habt.
Ja, also es war damals tatsächlich auch ein Experiment, wo eine mir damals noch relativ unbekannte Person, also die Katrin und ich, und wir haben uns einfach gesagt, was ist denn unser Ziel? Unser Ziel ist, wir möchten gerne ein Thema voranbringen und wir möchten gerne erfolgreich im Beruf sein, können es aber beide nicht Vollzeit. Und also es hat quasi diese Menschen gebraucht mit diesem Ziel und gleichzeitig hat es den Arbeitgeber gebraucht in Form von Ortovox, die wir möglich machen, dass wir inzwischen hybrid arbeiten, flexible Arbeitszeitenmodelle haben und einfach diese Vereinbarkeit der individuellen Bedürfnisse mit dem Job ermöglichen. Und ich sage jetzt ganz bewusst nicht Vereinbarkeit Familie und Beruf, weil das ist mein Fall, aber das gibt es ja auch für andere Fälle. Also gibt es zum Beispiel wir haben eine Kollegin, die eine Bergführerausbildung gemacht hat und die das quasi mit ihrem Beruf vereinen konnte, oder du machst Studien möglich, du machst irgendwie Auslandsaufenthalte möglich, also es gibt ganz viele verschiedene Themen. Aber bei mir konkret war es dieses Thema Jobshare und das, glaube ich, ist ein Modell dafür, wie man auch als Unternehmen dann letztendlich erfolgreicher sein kann. Das heißt natürlich auch, ich brauche das individuelle Commitment, also ich muss mich hinsetzen und da geht es auch wieder darum, Empathie, Vertrauen. Also was die Katrin und ich damals gemacht haben, ist uns erstmal klare Regeln zu geben. Was heißt es denn überhaupt? Wie definieren wir uns? Welche 10 Regeln ist es? Das ist einfach, wie schaut die Transparenz aus? Wie arbeiten wir zusammen? Das hat es einfach zuerst gebraucht. Und dann haben wir dieses Modell intern auch tatsächlich vorgestellt, um zu zeigen, was heißt es denn überhaupt und wie kommunizieren wir jetzt und wie müsst ihr uns ansprechen? Also so banale Fragen, wie schreibe ich da jetzt Hallo Katrin, Hallo Steffi, schreibe ich Hallo CSR? Und wir haben einfach die verschiedenen Möglichkeiten halt so dargelegt. Das sind wirklich diese minimalen Dinge. Und das haben wir versucht dann eben zu tun, um Hürden abzubauen, um letztendlich zu lernen, dass auch wir, also ich meine, es gibt diese formellen Hürden, die du irgendwie hast, und dann gibt es aber auch diese internen, und es ist dann ganz viel das Thema Vertrauen. Also wir haben festgelegt, wie wir zusammenarbeiten, und vielleicht da eine Geschichte. Das war echt mega. Oder zwei verschiedene Geschichten. Wir haben damals, also über OneNote, ganz viel zusammen notiert und dieses System hat sich hinten, und das wussten wir nicht, hat sich im Hintergrund manchmal nicht synchronisiert. Und dann war es eben so, die eine war von Montag bis Donnerstag da, die andere von Dienstag bis Freitag, und wir hatten einen Tag, an dem wir uns überschneiden, aber es war einfach grundsätzlich so, dass wir halt alles dokumentiert haben, und zwar auf eine gute, da habe ich auch sehr gutes Protokoll schreiben gelernt in der Zeit, dass wir einfach transparent unterwegs sind. Und wenn aber das System nicht mitmacht und du aber auch den persönlichen Austausch nicht hast, weil wir mussten uns nicht viel persönlich abstimmen, dann geht es natürlich sofort in Misstrauen über. Und dann war Katrin schon mal mit mir gestanden und hat gesagt, ey, sag mal, es geht nicht, dass du nie was mitschreibst. Und dann habe ich gesagt, ja, aber schau doch mal, steht doch hier alles drin. Und diese Transparenz und dieses Miteinander reden hat dann dazu geführt, war krass, ja, und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Die eine Partei hat es richtig gemacht, die andere hat es richtig gemacht, das hat er zwischendurch irgendwo, hat die Schnittstelle nicht funktioniert. Und ich glaube, da können wahrscheinlich viele Unternehmen ein Lied davon singen. Der eine macht einen super Job, der andere macht einen super Job, aber wenn du die Schnittstelle nicht richtig regelst, dann hast du echt ein Problem. Und wo wir
und das nicht nur im digitalisierten Bereich, ja, sondern in der vollflächig menschlichen
Ebene. Ja. Und das war dann echt mega, weil das war so der erste Schritt in dieses tiefe Vertrauen hinein, wo wir auch wieder eben bei diesem Thema Leadership sind. Wie geht man miteinander um? Empathie, einfach auch, ich glaube, muss man einfach auch Gefühle teilen, um erfolgreicher zu sein. Und dann auch die andere Perspektive mal darlegen und sich verletzlich machen oder sich verletzlich geben. Und da hatten wir dann damals auch eine Situation, weil wir sind in dieses Jobshare reingekommen. Für mich, ich war schon lange im Unternehmen, habe mir das wirklich, also gefühlt, einfach voll erkämpft, dass ich da jetzt halt irgendwie in diese Rolle reinkomme und eigentlich ja mit meiner Historie aber ganz woanders her und jetzt bei einem Unternehmen, das ich einfach total schätze, wo ich dann auch meine Liebe zu den Bergen gelernt habe und dann beim Skitouren gehen bin und beim Trailrunnen und so, genau. Und da kann ich jetzt auf einmal wirksam werden und dann kommt die Katrin von der Seite mit ihrer unglaublich tiefen Expertise in der Nachhaltigkeit und ich bin ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde dazugekommen und dann war das für mich schon auch so eine gewisse Bedrohung. Und für sie war es aber total bedrohend mit meiner Persönlichkeit. Genau. Mhm. Und dann haben wir das aber mal auf den Tisch gelegt, weil sie auch gesagt haben, Mensch, Steffi, du bist schon so lange hier. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Katrin, ich habe halt echt Angst, dass du mir ein Stück von meinem Kuchen nimmst. Und dann hat sie gesagt, krass, da hast du Angst vor. Und ich so, ja. Und es war dann total schön, einfach diese Offenheit zu haben und gemeinsam dann einfach voll in die Kraft zu kommen. Das ist aus solchen, und ich glaube, das Unternehmen hat wahnsinnig davon profitiert. Auch wenn uns manche als starke Treiber, starke Treiber und vielleicht auch manchmal als etwas lästig empfunden haben. Aber ich glaube, das musst du in der Rolle irgendwie sein.
Ich kann sagen, das gehört
dazu. Das gehört einfach dazu. Und das ist auch so und es ist auch okay, dass man sich den Schuh da irgendwie anzieht, weil ich kann ja auch andere Hüte aufsetzen.
Du erwähnst die es als schwierig empfinden, aber du erwähnst ja nicht die es als sehr angenehm empfinden und dadurch überhaupt nur da sind.
Genau, und es gibt diese zwei Seiten. Und ich glaube, da hatte ich es vor kurzem auch mal, wenn jemand das anstrengend empfunden wird, kann es ja auch sein, dass er aus einer anderen Perspektive sehr klar empfunden wird und zielstrebig. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesem Thema eben, wie ist die Perspektive? Und lass uns doch drüber reden, und was ist denn eigentlich der Beweggrund dahinter? Und auch wieder beim Thema Führung, und das können wir wieder einen großen Bogen schlagen. Und ich glaube, das ist tatsächlich großartig, dass bei Ortevox gerade auch dieses Thema Kultur ganz stark betrachtet wird. Und wir wirklich versuchen, da uns als Unternehmen auch stark zu verbessern und eben in diese New Work Culture hineinzukommen. Und dieses Vereinbarkeitsthema ist eines davon. Wir haben aber jetzt in den letzten Monaten auch so eine Arbeitsgruppe zum Thema Werte und Prinzipien der Zusammenarbeit gegründet und quasi wirklich auch das Ganze nochmal formalisiert, weil aus einem Unternehmen, das vor 13 Jahren noch 20 Leute waren. Genau.
Und formalisieren ist in dem Fall ja kein Threat.
Nein.
Das ist was ganz, ganz Hilfreiches, damit es überhaupt ein paar Leute.
Reden wir vom Gleichen.
Genau.
Also sind es die Definitionen und das lerne ich in dieser Rolle schon auch immer wieder, dass die Menschen, also jeder für sich macht einen guten Job, jeder für sich redet von einer bestimmten Sache, aber haben wir jemals dieselbe Definition gefunden? Und diese Definition fehlt manchmal, dass wir alle irgendwie so in die Kraft kommen. Und und es passiert mir selber ganz oft, dass ich im Kopf bin ich irgendwie wesentlich weiter und dann pfeift mich mein Team zurück und sagt irgendwie so, du Steffi, können wir vielleicht einfach mal langsam machen und können wir uns das nochmal anschauen, dass wir auch wirklich verstehen, was du jetzt meinst. Und das habe ich echt gelernt, insbesondere in den letzten Monaten, dass ich oft erklären muss, wo komme ich denn her, was ist meine Perspektive und verstehen wir wirklich das Gleiche darunter, weil dann geht auf einmal was. Und es ist voll cool.
Es ist so einfach wie verrückt, weil es ja schon mit der Terminologie beginnt, was du automatisch durch deine unterschiedlichen Perspektiven, du kommst Radio, du machst so, ja. Dann ist man ja schon völlig anders eingestellt, als wenn man von Anfang an wusste, was man schon werden wollte.
Ja.
Allein da geht es ja schon los.
Genau.
Und
ich glaube, das kann man, und das habe ich in der Zusammenarbeit mit der Katrin ganz stark auch gelernt, dass wir haben ganz oft mit unterschiedlichen Worten das Gleiche gesagt und haben es dann gefetzt, wirklich, um dann festzustellen, wir reden ja eh vom Gleichen, ist ja super. Genau. Und das ist total cool. Und das stelle ich einfach hier im Unternehmen schon auch jetzt vor, jetzt vor allen Dingen, also wie gesagt, mit den Werten und Prinzipien, dass wir Themen sichtbar und besprechbar machen und dadurch auch eben einen Schritt in, vielleicht ist es, ich sage jetzt mal nach dieser Definition, die wir vorher gefallen haben, also Female Leadership machen, wo es einfach mehr um das Thema Empathie auch nochmal geht.
Und auch Holistik, und das ist nicht jetzt automatisch, und da kannst du auch Female weglassen.
Ja, genau, es ist eigentlich
Leadership. Darum geht's ja nicht. Genau. Es ist vernünftiges Leadership, ja. Und damit wir ein, also ne, wir könnten, ich muss selber aufpassen, dass ich mir ein bisschen einen roten Faden schaffe. Wir haben uns vorher abgesprochen, dass wir Teile davon auch nochmal kurz ansprechen, was Ottovox als Prinzipien festsetzt. Also natürlich sowohl Werte und Prinzipien auf der Leadership-Seite und auf der Kommunikationsseite, aber in dem Fall habt ihr eine starke Präsenz in den letzten 2 bis 3 Monaten gehabt, was 2 Projekte betrifft. Und da geht es zum einen natürlich um, Wort Nachhaltigkeit kann man diskutieren, aber trotzdem geht es um die Nachhaltigkeitsbestandteile in eurer Supply Chain und auch um die Auswirkung, also / Endverbraucher, womit diskutieren wir gerade. Und das würde ich gerne einmal ganz kurz angucken, was du denkst, was in der Zukunft passiert. Auch da, das ist der Teil 2. Teil 1 sind die 2 Projekte, die jetzt sehr präsent waren in der Presse. Zum einen das PET-freie Recycling und auch der Bestandteil Kreislaufwirtschaft, der sich da ja überschneidet. Kannst du uns da kurz abholen? Wo steht ihr gerade als Unternehmen und wo stehst du als Chief Supply Chain Officer?
Also ich glaube, die größte Herausforderung für eine Marke wie Ottovox ist das Thema Nachhaltigkeit und Funktionalität zusammenzubringen. Und ich glaube, das haben die Outdoor-Brands grundsätzlich, ist immer wieder ein Thema. Kann ein Produkt nachhaltig und funktional zugleich sein? Und wir sind der vollen Überzeugung, dass es das sein kann. Es braucht aber tatsächlich viel Arbeit. Und da muss man wirklich stark reinentwickeln. Und in den letzten Jahren war das Thema Nachhaltigkeit eben ganz, ganz, ich glaube in der Industrie überhaupt, wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ganz präsent, und wir wollen es aber mit diesem Thema Funktionalität auch wieder zusammenbringen und haben für uns daher im Bereich Material beschlossen, einerseits aufgrund der Beschaffenheit unserer Materialien, also mit was wir einfach arbeiten, und bei uns ist ein Fokus ganz stark auf Polyamid, und andererseits aufgrund der Trends und Entwicklungen, die wir gesellschaftlich auch im Thema Nachhaltigkeit und wissenschaftlich im Thema Nachhaltigkeit sehen, haben wir uns dazu entschlossen, zukünftig vom Thema recycelte PET-Flaschen, die eben zu Fabric verarbeitet werden, Abstand zu nehmen. Und auf das hast du vorher angesprochen, das ging jetzt eben durch die Presse. Wir haben unseren Planet Report veröffentlicht und diese Entscheidung fiel im letzten Herbst. Und zugegebenermaßen, das war so eine der ersten Sachen, die mir begegnet ist in der neuen Rolle. Weil das dann, diese Entscheidung stand an und es ist wahnsinnig schwierig, solche Entscheidungen zu treffen. Und ich habe dann damals versucht, eben diese Fachexperten, die ich bei mir im Team habe und die einfach einen wahnsinnig guten Job machen, zu befragen, hey, wie sieht's denn aus, wäre das irgendwie Herausforderung für uns, was machen wir, und habe einfach alles zusammengeholt und habe dann diese Entscheidung getroffen, dass wir uns davon verabschieden werden. Und ja, es war aber auch total spannend, weil es, glaube ich, war zu einem sehr schlechten Zeitpunkt intern. Und es hat so ziemlich viel Arbeit für ziemlich viele KollegInnen geführt und war für mich ein starker Lernprozess, wo ich auch gemerkt habe, man sollte die Leute nicht einzeln befragen, sondern sollte man alle in den Tisch holen, um zu sehen, was entsteht dann überhaupt draus. Und retrospektiv betrachtet, auch wenn es uns wirklich viel Kraft gekostet hat, und da nochmal ein Riesendank ans Team, wie das jetzt umgesetzt wurde, glaube ich, dass es richtig ist. Weil wir gehen weg von dem Airpad-Recycling und wollen in Zukunft auf Textile-to-Textile Recycling zum Thema Kreislaufwirtschaft, das wäre dann eben der zweite Punkt, stärker gehen und konzentrieren uns auf recyceltes Polyamid.
Und nur zur Erklärung, damit all die nicht ganz so tief drinstecken, hat damit was zu tun, was den Feedstock, sprich die Quelle der Rohstoffe betrifft.
Genau, und da würde ich jetzt eben drauf kommen, wenn das Thema Kreislaufwirtschaft dazukommt. Recyceltes oder quasi dieses Fabric, und ich bin ja hier nicht die Fachexpertin, ja, das ist ganz wichtig. Also die Flaschen, die quasi eigentlich verarbeitet werden zu einem Fabric, die sind ja Teil eines Kreislaufes, Teil eines fixen Kreislaufes. Also die können sehr gut, diese Plastikflaschen, diese Wasserflaschen können sehr gut wieder recycelt werden und sind in einem ziemlich guten System von Kreislauf drin. Und da soll es für unseres Erachtens nach hingehen. Wir müssen die Kreisläufe schließen. Also es sollte kein Upcycling, kein Downcycling mehr sein, sondern die Zukunft meines Erachtens oder meine Vision ist schon, dass ich ganz vereinfacht gesagt quasi aus einem Textil oder aus einem T-Shirt wieder ein T-Shirt mache. Oder aus einer Flasche eben wieder eine Flasche machen. Aktuell ist es so, dass wir aus den Flaschen T-Shirts machen. Und dann sind die T-Shirts, bin jetzt gerade erst umgezogen mit meiner Familie, weil wir zu Hause umbauen und wir haben ausgemistet. Und da habe ich auch einige T-Shirts ausgemistet, wo du einfach von den Kindern, die es nicht mehr weitergeben kannst, dann sind die T-Shirts halt Müll. Das heißt, aus einer Flasche wird ein T-Shirt, wird Müll, weil wir aktuell einfach noch nicht so weit sind. Und der Hintergrund hinter der Entscheidung ist ja, dass wir genau dahin kommen, dass wir eben nicht mehr sagen, hey, wir nehmen irgendwas aus einem Kreislauf raus und geben es dann irgendwo rein, dass es letztendlich wieder irgendwie im Landfill, also quasi auf der Mülldeponie oder wie auch immer landet, sondern unser Ziel sollte es sein, dass wir mit voller Kraft da reingehen, um rauszufinden, was können wir denn tun, um unsere Textilien in einen Textilkreislauf zu belassen. Und da ist gemeint, ich glaube, wir brauchen noch viele technologische Revolutionen auf dem Weg, aber ich glaube fest dran, dass es passiert, aber ich glaube auch, dass es eben Schritte braucht, wo man sich aus bestimmten Themen, die sich jetzt etabliert haben, und das Thema Recycling, also Airpad-Recycling-Fasern, das ist total etabliert und es war in den letzten Jahren auch das Richtige. Und ganz viele Brands gehen in diese Richtung und wir sind da auch hinmarschiert, aber jetzt hatten wir das Gefühl, es braucht eine Entscheidung. Und daher haben wir uns dazu entschlossen, das künftig anders zu machen. Heißt gleichzeitig natürlich auch erstmal ein Rückschritt. Das ist ja so mein Style, gehen wir mal zwei Schritte zurück. Erstmal ein Rückschritt, das heißt, wir müssen jetzt teilweise tatsächlich wieder Virgin Polyester verwenden, bis wir weiter sind in der Entwicklung. Und das ist ein Schmerz und der tut schon auch weh, weil du halt zugeben musst, du kannst bestimmte Ziele einfach nicht erreichen. Aber ich glaube, dass es langfristig die richtige Entscheidung ist, sich dahin zu entwickeln.
Und auch da sicherlich entscheidend, sich mit den verschiedenen Playern in der Branche auseinanderzusetzen.
Absolut.
Ne? Also da und wir werden das dann in den Shownotes auch nochmal teilen. Das ist von all dem, was die Outdoor-Branche gerade ausmacht, habt ihr jetzt auch begonnen mit Accelerating Circularity zu sprechen, was ein Vorzeigeprojekt ist in Skalierungsstufen. Aber da wird sich, glaube ich, relativ schnell eine Menge tun, auch wenn noch nicht klar ist, in welchen Formen das dann ist. Aber zusammenfassend kann man sagen, Flasche zu Flasche sortieren, Klamotte zu Klamotte und damit nicht, so wie zurzeit, noch 90% auf den Mülldeponien oder verbrannt werden.
Genau.
Das ist das Ziel, was ihr damit anstrebt.
Und das ist natürlich mega vereinfacht und ich glaube, da habe ich jetzt schon einige Fachexperten wahrscheinlich, die gerade zuhören und sich denken, oh ja, das sind wir aber sehr, sehr plastisch unterwegs. Aber ich glaube, das ist es eigentlich, so wie du es formuliert hast. Und zum Thema Kreislaufwirtschaft, ja, ich glaube, da führt auch kein Weg dran vorbei. Wir müssen dahin und wir haben jetzt bei uns vor einem guten Jahr auch eine Stelle, die sich nur damit befasst, geschaffen, um einfach aber auch zu verstehen, und es war auch total spannend, das war eine Kollegin von uns, die das übernommen hat, die auch schon sehr lange bei Ortevox ist, die ersten paar Monate nur mit Recherche verbracht hat. Weil das ist, glaube ich, das, wo wir gerade das Unternehmen irgendwie so hinsteuern. Wir wollen einerseits, sollen wir großartige Produkte für den Markt bringen, also die innovativ sind, die uns am Berg schützen, die irgendwie so diese Neuigkeit bringen. Und gleichzeitig müssen wir aber so viele Themen im Hintergrund recherchieren, die uns ja jetzt auch durch Gesetzgebung begegnen, also der Green Deal, die CSRD-Richtlinien und so weiter. Und dieses Thema Kreislaufwirtschaft, das da ja auch mit reinfließen wird, erstmal zu verstehen, zu durchdringen, wo musst du denn hin? Weil es sind ja so viele Säulen, die damit zu tun haben. Habe ich ein kreislauffähiges Produkt, heißt das noch lange nicht, dass es in den Kreislauf reinkommt, weil ich brauche erstmal den Kreislauf dafür. Und ich brauche auch einen Kunden, der das überhaupt wieder zurückbringt.
Also der auch jetzt erstmal noch ganz schön viele andere Sachen hat, die es noch nicht kann.
Ja, genau. Mhm. Oder eine Kundin. Und und ich glaube, das sind einfach so diese Herausforderungen, die wir gerade, denen wir immer wieder begegnen. Und wo es aber immer um die Menschen geht, letztendlich, die gewisse Entscheidungen treffen für sich, für ihre Unternehmen, für ihren Konsum, für das, wie gehe ich mit den anderen um. Und so glaube ich, dass jeder Einzelne und jede Einzelne von uns einfach ja seine Umwelt und ihre Umwelt prägen kann.
Ein schöner Übergang zu deinem Aufruf an die Branche, bevor wir in unsere kurze Frage- und Antwortrunde gehen. Es gibt es etwas, was du teilen möchtest, einen Aufruf?
Ja, ich bin ja auch Teil des EOG-Boards seit Anfang des Jahres, also des Boards der European Outdoor Group mit der speziellen Rolle für das Thema Nachhaltigkeit. Und da habe ich so in den letzten Monaten gelernt, dass es so unglaublich viele mutige Unternehmen in der Outdoor-Branche gibt, dass es aber gleichzeitig auch welche gibt, die sich an das Thema noch nicht rantrauen. Sei das jetzt Carbon Footprint Reduction oder also CO2-Reduktion oder sei das das Thema Living Wage, also egal was es ist, weil es einfach so komplex ist und weil du schon dich entscheiden musst. Und mit Entscheidungen gehen eben auch Fehler einher. Und dieses Lernen, dass es immer noch doch einen großen Teil gibt, die sagen, ah, ich halte erstmal lieber die Füße still, da würde ich mir Mut wünschen. Also den Mut, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht die richtige ist, aber die richtungsweisend dafür sein kann. Und
vielleicht auch die richtige ist.
Ja, wer weiß, genau, die, aber vielleicht auch die richtige ist. Also,
man weiß es nicht.
Ja, man weiß es einfach nicht. Aber wenn ich nicht tue, kann ich nicht lernen. Und da kommen auch wieder dieser große Bogen zu dem, was mich eben antreibt. Lernen, lernen, lernen. Und wenn du ausprobierst und lernst und irgendwie dich dann wieder aufrappelst und schaust, dann kannst du dich weiterentwickeln. Und ich glaube, genau das brauchen wir. Also wir brauchen diese Leidenschaft und wir brauchen diesen Mut. Und ich glaube, dass das jeder in sich hat. Jeder hat diese Neugierde in sich. Und ich glaube, man muss sie nur rauskitzeln. Und da würde ich mir den Mut von noch mehr Playern in der Outdoor-Branche wünschen, bestimmte Themen voranzutreiben.
Sehr schön gesagt. Ich teile deine Meinung. So, ja. Zum Abschluss des Podcasts habe ich noch einige Fragen für dich.
Okay.
Das sind kurze, spontane Fragen, genauso gerne kurze, spontane Antworten.
Okay.
Und ein kleiner Einblick in das, was dich so ausmacht, was wir ja jetzt sowieso schon gehört haben. Also, bist du bereit?
Ja.
Dein lustigster bzw. peinlichster Business-Moment?
Der ist tatsächlich schon sehr lange her. Das war damals noch in beim Rundfunk. Mich haben sie mal auf eine Veranstaltung nicht reingelassen, weil ich nicht richtig angezogen war. Also ich hätte dann den Bericht machen sollen und ich wusste es einfach nicht, wie man sich da anzieht. Und war mir damals auch nicht bewusst, aber ich bin damals nicht in die Veranstaltung reingekommen und musste vor der Tür stehen bleiben.
Ich frage eigentlich nicht nach, aber jetzt muss ich schon fragen, was hattest du denn an?
Eine Jeans und
Also,
das war so ein Neujahrsempfang und meiner war jetzt hatte 18 und hatte irgendwie auch keine Ahnung und dachte mal, ich mache halt da den Report, aber da sieht er irgendwie so schickimicki, genau. Und darum ist in der Outdoor-Branche auch sehr schön, weil da darf man auch,
Dein inspirierendster Moment, was hat dich auf besondere oder nachhaltige Weise inspiriert?
Was mich immer wieder inspiriert, sind Begegnungen mit Menschen, Diskussionen, Dispute, philosophische Gespräche. Besonders inspiriert hat mich die Begegnung mit unseren Wollfarmern in Tasmanien. Und da gibt es ganz besonders eine Frau, die die Farm Lewisham dort betreuen, die Ray. Und die sind Wahnsinn. Also es ist einfach so eine inspirierende Frau, weil die auch, also sie hat gesagt, ich bin so das Black Sheep in der Herde, aber die macht einfach die Themen anders. Sie probiert einfach mal aus und alle sind ein bisschen mit Schrecken vor ihr, weil sie so mutig ist und die treibt aber die Industrie dort voran. Und sie und ihre Tochter inzwischen, die haben mich wahnsinnig geprägt. Ja.
Dein Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen.
Ich glaube ja, dass mein Beitrag, die Welt besser zu machen, darüber geht, dass ich Kinder bekomme. Und ich habe nämlich mit meinen Kindern vereinbart, dass einer von ihnen Erfinder wird. Und das ist jetzt tatsächlich der Toni, der hat sich das jetzt den Schuh jetzt angezogen. Und er erfindet was, um diese ganzen Probleme, die wir haben, zu lösen. Und mein Ansatz, umso mehr Kinder, umso höher die Chancen, dass da einer dabei ist, der genau diesen technologischen Durchbruch schafft.
Deine zuverlässigste Quelle?
Familie? Mein Mann, meine Kinder und die Berge. Also draußen zu sein. Und wir wohnen in der Nähe von Bad Tölz. Und da gibt es ja so ein paar kleine Hügelchen, wo du auch mal schnell in der Früh mal rauf kannst. Und da in der Früh um 5 irgendwie hochzugehen, dort zu sitzen, ins Karwendel zu schauen, durchzuatmen und wieder so zentriert zu sein, das ist Wahnsinn. Und was einem das für Kraft gibt, selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist, es ist so schön.
Möchtest du ein Buch, einen Podcast oder einen Film teilen, der dich beeindruckt hat?
Ich würde tatsächlich noch eins weitergehen. Ich hätte so einen Instagram-Account, den ich ganz cool finde.
Stimmt, das könnte ich überhaupt mal aufnehmen. Ich glaube das nicht.
Und das ist tatsächlich, weil wir haben ja auch viel über Frauen jetzt geredet und über so Chancengleichheit. Da gibt es so ein Account, der nennt sich Seitenpunkt verkehrt. Und das ist wirklich auch was zum Lachen, weil man so mal die Perspektivenwechsel den Weiblichen zum Männlichen, also so, ja, genau, schaut sich einfach mal an. Also ich musste teilweise Tränen lachen auf der Couch abends um 9 und mein Mann saß neben mir und dann sagt so ein bisschen mit dir los. Nächstes Mal, das war, das ist so lustig. Genau, und das fand ich tatsächlich sehr lustig. Und ansonsten beim Buch, also ich lese wahnsinnig gern und meistens parallel, was für den Kopf und was fürs Herz. Und da habe ich einerseits Lessons in Chemistry, das wäre quasi was fürs Herz von Bonnie Garmus. Da geht es um eine Physikerin, die sich in den 60er Jahren quasi auch in dieser männerdominierten Wissenschaftswelt durchsetzt. Und die, also die,
wie gesagt, auch, eigentlich kommentiere ich das nicht, das habe ich vor einer Woche von meiner Tochter geschenkt gekriegt.
Echt? Total schön.
Das ist doch verrückt.
Ja, aber das finde ich total schön. Und was für ein Kopf, lese ich aktuell Mythos Bildung von Aladdin El-Mafalani. Mafalani, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem mit dem Namen, aber du kannst es ja nochmal in den Shownotes notieren. Ja. Genau, und den habe ich kennengelernt über einen Podcast, den ich total cool finde. Der nennt sich Jung und Naiv. Jung und Naiv als Politik für Desinteressierte, wo ich quasi, auch eine nette Geschichte, in den Wehen liegend mit meinem vierten Kind mir gedacht habe, wie kann ich da jetzt irgendwie mich ein bisschen ablenken, habe ich den Podcast Jung und Naiv gehört und habe da eben den auf.
Wissen die Podcast-Ersteller das? Ich glaube, die wird's freuen.
Genau.
Also ist dort.
Und da kam ich auf Mythos Bildung, weil der sich eben auch mit Chancengleichheit in unserer Gesellschaft auseinandersetzt und der Aladdin El-Mafalani da zu Gast war. Und das fand ich super. Was mich diese Woche begleitet hat, auf dem Podcast bin ich durch einen unserer Ambassadors gestoßen, den Chris Ebenbichler, der das Thema Resilienz behandelt und zwar in dem Podcast Gravitas. Das ist eigentlich ein Sportpodcast, den finde ich, aber fand ich total cool. Und wer Zeit hat, da mal reinzuhorchen und den Chris auch kennenzulernen, das fand ich wirklich sehr schön. Und ansonsten immer mal wieder mein so Thema Female Leadership oder Leadership, aber da bin ich ganz, ganz wild unterwegs und immer offen für Vorschläge.
Ich wollte gerade fragen, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Das ist unsere letzte Frage.
Also ganz leicht geht's über LinkedIn mit der Message und ansonsten findet man mich auch regelmäßig auf den Outdoor-Events, also in Kürze auch beim IOS in Berlin. Da werde ich
European Outdoor Summit.
Beim European Outdoor Summit, danke Kim. Und ansonsten ist über LinkedIn wahrscheinlich das Einfachste. Oder bei der Outdoor und bei der ISPO einfach mal bei uns am Stand vorbeikommen.
Schön, Steffi, es ist mir eine Freude. Ich freue mich schon wieder. Ich würde gerne hier sitzen bleiben, damit wir all das weitermachen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Allen, denen das so gut gefallen hat wie mir, die Empfehlung natürlich gegeben, dass sie es weiterleiten an alle interessierten Freunde und andere, die die guten Nachrichten und die guten Inspirationen von Steffi teilen. Danke dir für deine Zeit. Danke dir für unser Gespräch.
Ja, Kim, danke dir für die Einladung. Ich fand es total schön. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich auf mehr, würde ich sagen. Bis bald und vielen Dank.
Danke dir, bis bald.